Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast für Einblicke in aktuelle hochschuldidaktische Fragen. In jeder Episode kommen wir mit einer Persönlichkeit ins Gespräch, die zum Thema Hochschullehre etwas zu sagen hat.
Mein Name ist Regine Bachmeier und mit meinem heutigen Gast möchte ich mich über das Thema Innovation in der Hochschullehre unterhalten. Eingeladen habe ich dazu eine Kollegin, die als Wissenschaftsdidaktikerin seit vielen Jahren die Lehrenden der Universität Regensburg bei der Gestaltung von Studium und Lehre unterstützt und die das Thema Innovation in der Hochschullehre seit langer Zeit begleitet. Hallo und herzlich willkommen, Birgit Havelka.
Hallo.
Liebe Birgit, ich habe dich eben als langjährige Expertin der Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg vorgestellt. Genauer gesagt bist du bereits seit 2004 am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg tätig. Auf der Webseite des ZHW findet sich ein Kurzinterview mit dir, bei dem du auf die Frage, was sind deine Interessen bzw. Forschungsschwerpunkte, geantwortet hast. Meine Forschungsschwerpunkte sind Evaluation und digitale Lehre. Weitere Interessen sind schwer einzugrenzen. Ich kann mich zu schnell für viele Dinge rund um Lehren und Lernen an der Hochschule begeistern. Von daher gleich mal meine erste Frage. Was sind denn aktuell Dinge, die dich gerade begeistern bzw. interessieren?
Naja, derzeit kommt man natürlich nicht um das Thema Lehre rund um Corona bzw. Post-Corona herum. Das heißt, damit beschäftige ich mich ganz arg und besonders interessant finde ich die Frage, wie sieht denn künftig Präsenz aus? Nachdem wir uns ungefähr 10 Jahre lang darüber Gedanken gemacht haben, wie könnte digitale Lehre aussehen, ist jetzt die Fragestellung eigentlich umgekehrt. Das heißt konkret, wo ist physische Präsenz eigentlich nötig und wichtig? Wie kann auch virtuelle Präsenz gestaltet werden? Und wie kann physische Präsenz mit virtueller Lehre kombiniert werden? Genau zu dem Thema haben wir übrigens auch heuer am Tag der digitalen Lehre im September eine ganz interessante Keynote, die diese Fragen thematisieren wird. Wir reden eigentlich ein bisschen um Digitalisierung abseits des Digitalen, also Folgen, aber auch Bedingungen der Digitalisierung. Was bedeutet fehlende Präsenz? Welche Selbstlernkompetenzen müssen Studierende eigentlich mitbringen, um in digitalen Lernumgebungen effektiv lernen zu können? Und in dem Zusammenhang freue ich mich auch besonders, dass wir über die Ausschreibung Innovation in der Hochschullehre der Töpferstiftung 2 Projekte einwerben konnten. Das gibt uns die nötige Zeit und Ressourcen, damit wir uns die nächsten 3 Jahre eingehend mit diesem Thema beschäftigen können.
Du hast es ja gerade angesprochen. Die Universität Regensburg hat im Rahmen der Förderbekanntmachung Hochschullehre durch Digitalisierung stärken, Präsenzlehre, Blended Learning und Online-Lehre innovativ weiterdenken, erproben und strukturell verankern, 2 Förderprojekte eingeworben. Mit der Förderung unterstützt die Stiftung Innovation in der Hochschullehre zukunftsweisende Projektvorhaben. Was sind denn jetzt eigentlich Innovationen? Vielleicht könntest du uns das noch so ein bisschen erläutern.
Naja, dem Namen nach sind Innovationen natürlich zunächst mal Neuerungen innerhalb von Prozessen, Praktiken oder Strukturen. Speziell im Rahmen dieser Ausschreibung und auch im didaktischen Kontext ist dabei die Innovation selbstverständlich kein Selbstzweck, sondern dient vielmehr der Verbesserung der Qualität von Hochschulen in ihrer Funktion als Bildungseinrichtungen.
Und warum muss Hochschullehre innovativ sein?
Innovation ist oftmals eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen. Jetzt aktuelles Beispiel, die Frage der Digitalisierung wurde natürlich schon längst im didaktischen Kontext diskutiert, richtig virulent wurde sie aber erst durch die Kontaktbeschränkungen, die einen Präsenzunterricht unmöglich gemacht haben. Ich gehe davon aus, dass künftig auch andere drängende gesellschaftliche Fragen Themen um Lehre beeinflussen werden, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit oder auch Umgang mit einer heterogenen Studierendenschaft. Und gleichzeitig ist Hochschullehre natürlich auch in ein System Universität eingebunden. Und die Unis sind traditionell oder haben den Auftrag, als Vordenker für Innovation zu fungieren. Sie müssen ja mögliche Probleme und Fragestellungen antizipieren, denn die Studierenden werden ja ausgebildet, nicht um bestehende und bekannte Probleme zu lösen, sondern auch um bereit zu sein, Probleme zu lösen, die wir heute noch überhaupt nicht kennen.
Okay, das heißt, es gibt also gute Gründe, warum Hochschullehre innovativ sein muss oder sollte. Was sind denn deiner Einschätzung, deiner Erfahrung nach Treiber an den Universitäten von Innovation?
Naja, zunächst gilt auch an den Universitäten, Not macht erfinderisch. Wie wir jetzt in den letzten Semestern gesehen haben, werden Innovationen häufig aus einer Notsituation oder Krise heraus angestoßen. Die Lehre in den letzten 1,5 Jahren musste sich radikal verändern und hat sich auch radikal verändert. Und es sind viele Beispiele aufzuzeigen, wo das sehr gut gelungen ist. Und damit hat die Pandemie vermutlich mehr Innovationen in der Hochschullehre geschaffen als die letzten 10 Jahre.
Das heißt also, es braucht den Druck von außen, um Wandel zu schaffen?
Nicht zwangsläufig. Häufig entstehen Innovationen natürlich auch aus reiner Kreativität, Mut und Lust am Ausprobieren heraus. Sehr inspirierend finde ich übrigens in dem Zusammenhang einen TED-Talk von Guy Kawasaki. Der war in den 80er Jahren verantwortlich für das Marketing bei Apple und hat später in einigen anderen extrem innovativen Firmen gearbeitet. In einem Vortrag The Art of Innovation teilt er seine Erkenntnisse darüber, wie Innovation entsteht. Und einiges davon ist durchaus auch auf Hochschullehre anwendbar. Ein Faktor von Innovation ist dabei natürlich die ständige Verbesserung vorhandener Konzepte und deren Ausrichten auf eine klare Mission. Dabei müssen natürlich auch mal Fehler gemacht werden dürfen. Auf Dauer reicht es aber vermutlich nicht aus, Bestehendes einfach immer um ein paar Prozent besser oder effektiver zu machen. Gelegentlich sind durchaus auch radikalere Neuerungen angebracht. Ein ganz wesentlicher Punkt scheint mir dabei etwas, was Kawasaki Jump to the Next Curve nennt. Er bringt dabei das Beispiel von Eisharvestern, also Eiserntern, die es wohl zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA gab. Deren Job war es, im Winter aus gefrorenen Seen Eisblöcke rauszusteigen. Und deren Idee von Innovation war zunächst mal stärkere Pferde, größere Schlitten, schärfere Sägen. Im Prinzip dasselbe, nur eben besser. Warte auf den Winter und schneide Eis. Ein richtiger Sprung waren dann die Eisfabriken. Das war ein Riesendurchbruch, denn damit konnte unabhängig von der Jahreszeit in Hallen Wasser eingefroren werden und über Eistrucks ausgeliefert werden. Damit war man erstmal unabhängig von Klima und Jahreszeit. Und der wiederum nächste große Schritt war natürlich dann die Kühlschränke. Damit hatte praktisch und hat auch heute noch jeder praktisch seine persönliche Eisfabrik in der Küche stehen. Und hinter all dem, hinter diesen Änderungen steckt aber immer eine Mission, nämlich den Menschen Eis zur Verfügung stellen. Mhm. Nicht so sehr die Frage, was tue ich? Ich schneide Eis oder ich baue eine Eishalle, sondern eben das Ziel des Ganzen, Eis zur Verfügung zu haben. Und damit sind auch für die Lehre große Innovationen meiner Meinung nach dann denkbar, wenn Lehre nicht einfach dadurch gedacht wird, was Lehrende tun, nämlich Seminare zu leiten oder Vorlesungen abzuhalten, sondern über die Mission, den Benefit, den Studierende davon haben. Letztendlich sowas wie inspiriert zu werden, sich evidenzbasiert mit Problemen und Wissensbeständen ihres eigenen Faches auseinanderzusetzen, so dass sie eben am Ende ihres Studiums in der Lage sind, neue gesellschaftlich und wissenschaftlich relevante Lösungen für künftige Probleme zu finden. Und wenn ich von der Mission oder vom Ziel her denke, dann habe ich nicht mehr nur die Frage, wie kann ich Seminare effektiver machen, sondern vielmehr, wie kann ich Studierende anregen, sich mit Inhalten und Gedanken auseinanderzusetzen. Auch und gerade jenseits traditioneller Lehrveranstaltungen, die vielleicht ganz neue Räume und Wege eröffnen. Und das verlangt natürlich eine Menge Kreativität, aber auch viele Freiräume zur Gestaltung.
Jetzt sagst du, dass es Freiräumen bedarf. Mhm. Meine Frage an dich, bietet die Universität diese Freiräume?
Klar, einerseits bietet eine Uni als Institution enorm viele Freiräume, die viel zitierte und strapazierte Freiheit von Forschung und Lehre, die hat schon einen hohen Stellenwert. Und gleichzeitig bewegen wir uns aber auch manchmal innerhalb doch recht enger Vorgaben und Grenzen.
Hast du für uns ein paar Beispiele, welche Vorgaben und Grenzen einem da so begegnen?
Da wäre zunächst natürlich mal der rechtliche Rahmen in Form der sogenannten LUF, der Verordnung über Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Universitäten. Die regelt zunächst mal ganz klar, wie viel Lehre jemand zu machen muss, vollkommen nachvollziehbar, hat aber natürlich auch Grenzen und Vorgaben, wie Lehre auszusehen hat. Beispielsweise, dass eine Lehrveranstaltungsstunde mindestens 45 Minuten Lehrzeit umfasst. Also das heißt, die physische oder virtuelle Präsenz eines Lehrenden. Es geht gar nicht so sehr darum, was die Studierenden machen, sondern was der Lehrende macht. Das heißt, da ist jeder Lehrende verpflichtet, ein bestimmtes Maß, in der Regel zwischen 5 und bis zu 17 Semesterwochenstunden abzuleisten. Das heißt natürlich auch, so andere Formen wie jetzt ein Blog oder ein Podcast als Lehrangebot passen da schlecht rein, weil die eine deutliche zeitliche Flexibilisierung verlangen würden. Andererseits sind Lehrveranstaltungen auch in der LUF nur bedingt anrechenbar, wenn 2 oder mehr Lehrpersonen beteiligt sind. Dann erhöht sich das Deputat für die einzelnen Lehrpersonen, was natürlich Ansätze wie Teamteaching, dass man wirklich mal gemeinsam Lehrveranstaltungen entwickelt, deutlich erschwert.
Du hast jetzt die LUF als gesetzlichen Rahmen, als gesetzliche Vorgabe dargelegt. Ja. Gibt es darüber hinaus noch weitere Vorgaben, Grenzen, mit denen Lernende an der Universität konfrontiert sind?
Natürlich, also die LUF ist ein Beispiel, die eben die Form der Lehre doch stark einschränkt. Anderes Beispiel wäre das Thema Prüfungen. Mit der Modularisierung der Studiengänge wurden ja auch die Modulkataloge und Prüfungsformen ganz stark festgelegt. Also aus einem nachvollziehbaren Wunsch nach Transparenz und Vergleichbarkeit wurde sehr stark festgeschrieben, das hat kein Gesetzgeber gemacht, das machen die Studiengänge selbst, welche Prüfungsform sie beispielsweise einsetzen am Ende eines Moduls. Das hat sich jetzt insbesondere die Pandemie gezeigt, dass das ein deutlich limitierender Faktor ist, weil andere Prüfungsformen, die stärker studierenden- oder kompetenzorientiert sind, kurzfristig kaum möglich sind umzusetzen. Also damit gibt sich der Studiengang praktisch eigene Grenzen. Die Prüfungsform bedingt ganz stark die Form, wie Studierende lernen. Die einfache Regel, what you test is what you get, die stimmt leider immer. Das heißt, da ist wenig Spielraum da. Und schließlich, jetzt auch mal abgesehen von strukturellen Vorgaben, findet universitäre Lehre natürlich auch in der Regel in Räumen statt und auch die Architektur bestimmt in hohem Maße, wie der Raum genutzt wird. So ein Hörsaal legt fest, dass einer spricht und viele andere zuhören. Natürlich gibt es Ansätze, das zu ändern, didaktische Ansätze dazu. Und trotzdem wären viel mehr flexible Lernräume vielleicht notwendig für flexibles Lernen. Da einfach mehr Raum zum Ausprobieren von anderen Lehrformen zu haben. Das würde vielleicht auch dazu beitragen, dass Innovationen in stärkerem Maße in die Lehre reingetragen werden. Und wenn ich noch weiter denke, dann haben wir abseits der strukturellen und räumlichen Grenzen natürlich auch einen fehlenden Raum im Sinne von zeitlichen Raum. Die Lehrdeputate und andere Verpflichtungen der Lehrenden sind recht hoch und damit bleibt wenig Zeit für Austausch über Lehre. Innovation verlangt Kreativität und die Kreativität entsteht oft erst im Austausch zwischen den Lehrenden und zwar innerhalb der Fakultät genauso wie zwischen den Fakultäten. Die Möglichkeit, voneinander zu lernen, innovative Ideen in die Breite zu tragen, würde sicher auch nochmal einen Innovationsschub geben, aber hier ist wenig zeitlicher Raum und auch wenig physikalischer Raum an den Universitäten vorhanden, wo sich Lehrende einfach mal so treffen.
Du hast jetzt sehr stark den Fokus gelegt auf die Gruppe der Lehrenden, wo die Freiräume liegen, wo aber auch dort ganz klar einem Lehrenden, einer Lehrenden Grenzen da sind und wo es gewisse Vorgaben gibt. Ich würde jetzt ganz gern noch den Blick auf die zweite große zentrale Gruppe an einer Universität lenken, und zwar auf die Studierenden. Mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist, welche Rolle den Studierenden in diesem Prozess zukommt.
Die Studierenden sind hier vielleicht gefragt, sich weniger als Abnehmer von Lehre zu sehen und auch gesehen zu werden, sondern als Mitgestalter. Ein Beispiel dafür wäre ein Konzept der Student-Faculty-Partnership. Studierende und Lehrende bilden dabei eine Partnerschaft, um gezielt einzelne Punkte einer Lehrveranstaltung oder eines Curriculums zu verbessern. Zum Beispiel, wie werden Referate bewertet oder wie und wann wird Feedback gegeben. Das Konzept wollen wir im kommenden Wintersemester mal testweise implementieren und sehen, wie sich das bei uns in der Universität gut umsetzen lässt. Erste gute Erfahrungen haben wir in den letzten Semestern schon gemacht mit studentischen E-Tutorinnen. Da hat sich deutlich gezeigt, dass Studierende mit ihren Kompetenzen auch Lehrende unterstützen können und damit die Lehre bereichern im Sinne einer Community of Practice. Das heißt, dass sich Studierende nicht nur ein passiver Teil sind, sondern stärker aktiv in das Lehrgeschehen einbringen.
Was ich einen ganz spannenden Aspekt dieser Thematik sehe. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich. In unserem Gespräch hast du so eine Einschätzung der aktuellen Situation, was so das Thema Innovation in der Hochschullehre betrifft, gebracht. Du hast einen Blick in die jüngere und auch etwas ältere Vergangenheit geworfen. Und jetzt würde mich der Blick in die Zukunft interessieren. Das heißt, zum Abschluss unseres Gesprächs hätte ich an dich die Bitte, einen Blick in deine Glaskugel zu werfen. Über welches Thema werden wir zwei uns, wenn wir in 5 Jahren wieder eine Podcast-Folge zum Thema Innovation in der Hochschullehre machen, über welches Thema werden wir zwei uns unterhalten?
Das ist natürlich ganz schwer zu beantworten, weil auch meine Glaskugel recht trübe ist. In der Literatur wird derzeit ganz stark diskutiert das Thema künstliche Intelligenz für die Lehre. In dem Thema bin ich nicht ganz tief drin und ich vermute, dass es so interessant es ist, für die breite Masse der Lehrveranstaltungen eher weniger eine Rolle spielen wird, weil es doch recht aufwendig gemacht wird und damit für sowas wie MOOCs durchaus eine Rolle spielen könnte, aber für das gemeine Seminar wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht so bedeutend ist, zumindest nicht in näherer Zukunft. Ich denke auch, wir werden weniger über Digitalisierung sprechen, sondern mehr über Räume. Vielleicht wünsche ich mir das auch und denke es gar nicht so sehr. Das heißt, dass mehr Raum für Austausch und Zusammenarbeit gegeben wird. Wir haben im Rahmen der Pandemie zum Beispiel zu Beginn, also bei Lockdown 1, ein Forum eingerichtet, mit dem Lehrende sich austauschen können, über digitale Lehre, über Erfahrungen, über Tools, über Methoden. Und eigentlich gar nicht so sehr damit gerechnet, dass das stark genutzt wird, weil Foren in der Regel nur von ganz wenigen genutzt werden. Wir hatten da einen enormen Austausch laufen. Und zwar über, wie löse ich ein Problem mit Zoom bis hin zu, ich möchte, dass sich meine Teilnehmer kennenlernen, auch wenn sie nicht zusammensitzen, wie löst ihr denn das? Also der Raum für Austausch, damit sich gemeinsam Ideen entwickeln können, den würde ich für die Zukunft für sehr wichtig und wünschenswert halten. Denn letztendlich, glaube ich, ist es nicht nur in der Lehre so, sondern in allen Dingen, dass keiner alleine die großen Innovationen voranbringt. Auch der Corona-Impfstoff wurde mit Sicherheit nicht von einer Person entwickelt. Oft ist es so, dass wirklich große Dinge nur in der Zusammenarbeit von großartigen Menschen entstehen. Und das wäre für die Zukunft, auch für die Lehre, glaube ich, ein sehr wichtiger Weg.
Liebe Birgit, ich danke dir. Vielen Dank für deine Eindrücke und Gedanken zum Thema Innovation in der Hochschullehre. Dir wünsche ich für die Zukunft, dass du dich auch weiterhin für viele Dinge rund um Lernen und Lernen an der Hochschule begeistern kannst und ich denke, das hat jetzt jeder in unserem Gespräch mitbekommen, diese Begeisterung dann auch an andere weitergeben kannst. Ich danke dir.
Vielen Dank, ich freue mich und danke auch.
Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Alle Folgen zum Nachhören sowie Inspirationen und Evidenzen für gute Hochschullehre finden Sie unter www.lehrblick.de.